Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psych. Heute hat wieder die Kira das Thema vorbereitet und ich gebe direkt weiter, weil ich bin genauso gespannt wie ihr, worum es denn heute geht.
Hallo, ich habe mir ein Thema passend zur dunklen Jahreszeit rausgesucht. Und zwar die dunkle Triade.
Das ist lustig.
Sagt
ich habe
letztens
noch, das Stichwort gelesen und dachte, was war denn das nochmal?
Ja, ich finde, das klingt auch sehr abstrakt, aber so ein bisschen creepy irgendwie. Das klingt wie ein, weiß nicht, so eine Verschwörung.
Ja.
So ein, weiß ich nicht, der neue Dan Brown, wo der Typ gegen die dunkle Triade kämpft oder so. Naja, also es ist ein Konzept aus der Persönlichkeitspsychologie und fast drei, in Anführungszeichen, unsympathische Persönlichkeitsmerkmale zusammen. Und zwar Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Und unter dem einen oder anderen von diesen Begriffen kann man sich vielleicht schon was vorstellen, unter anderen vielleicht nicht so. Deswegen erkläre ich erstmal noch so, was die einzelnen Bestandteile eigentlich sind. Also Narzissmus, da geht es vor allen Dingen darum, dass man eine starke Selbstüberschätzung hat. Also man findet sich richtig toll. Und es gibt dann ein sogenanntes Muster von Großartigkeit in Fantasie und Verhalten. Also im Extremfall findet man sich selbst halt am allertollsten und denkt, ja, ich kann ja alles schaffen und ich bin der Beste auf der Welt sowieso. Damit geht dann auch ein gewisses Bedürfnis an Bewunderung einher. Und die haben tendenziell nicht so viel Empathie und sind ziemlich empfindlich gegenüber Kritik. Und wichtig ist jetzt aber hier in unserem Kontext, bei der dunklen Triade, geht es um eine subklinische Ausprägung von Narzissmus. Das heißt, diese Eigenschaft ist jetzt nicht so stark ausgeprägt, dass man von einer Persönlichkeitsstörung sprechen würde und eine Diagnose vergibt oder so. Aber sie ist eben einen Ticken stärker als so die durchschnittliche Ausprägung, die ja die Bevölkerung so hat. Der Machiavellismus, das ist wahrscheinlich der Begriff, mit dem, wo am ehesten jetzt die Fragezeichen auftauchen.
Auch ich weiß nicht, was das ist. Also.
Ja, ja. Also eigentlich kommt das mehr so aus der Politik, Richtung. Und da ist es eben eine politische Theorie, die besagt, dass nachdem man Macht erlangt hat, jedes Mittel recht ist, diese Macht zu erhalten, unabhängig von Recht und Moral.
Kommt uns da irgendwie ein konkretes Alltagsbeispiel gerade in den Sinn?
Also ich habe das mir das Thema schon vorher überlegt. Das ist jetzt unabhängig zu Sachen, die November 2020 so abgelaufen sind. Ja, und das heißt Machiavellismus, weil das angeblich Niccolo Machiavelli formuliert hat. Aber das wird ihm so zugeschrieben, aber das ist anscheinend nicht so ganz sicher. Aber deswegen heißt es auf jeden Fall so. Und als Persönlichkeitsmerkmal ist es dann recht ähnlich so zu dem, was ich jetzt gerade schon beschrieben hat mit jedes Mittel ist recht. Also man ist nicht so gebunden an konventionelle Moralvorstellungen und hat oder auch ideologisch, ja, ist man nicht so festgelegt, sondern ist dann eher so Richtung der Zweck heiligt die Mittel. Also ein Machiavellist benutzt dann andere, um seine Ziele zu erreichen, ist also sehr manipulativ und hat dann kein schlechtes Gewissen dabei. So. Und der dritte Punkt, der dritte Teil ist dann eben die Psychopathie und die zeichnen sich durch wenig oder keine Empathie aus, haben kein Gefühl für soziale Verantwortung, haben kein Gewissen und zeigen auch keine Ängstlichkeit oder große Sorgen und sind relativ impulsiv und suchen auch manchmal so den Thrill, die Aufregung. Und auch das ist wieder hier subklinisch gemeint. Also das sind nicht quasi, also Psychopathie klingt ja direkt nach Psychopath und das ist jetzt, damit ist jetzt nicht gemeint, dass das jetzt ja der absolute Bösewicht ist oder so, sondern es gibt einfach allgemein Menschen, die da ein bisschen mehr höhere Werte erreichen oder niedrigere und genau, hier geht es dann halt eben um die höheren Werte, was halt nicht direkt heißt, dass die Leute einfach psychisch irgendwie total bescheuert sind, sag ich mal so. Ja, so, wie kommt man jetzt darauf, diese drei als eine dunkle Triade zusammenzufassen und nicht mehr so alleinstehend zu betrachten? Dieser Begriff von der dunklen Triade, der wurde erstmals erwähnt in einer Studie von 2002, die Delroy Paulhus und Kevin Williams geschrieben haben. Und die drei Persönlichkeitseigenschaften an sich waren aber natürlich nicht neu, sondern wurden auch schon lange davor untersucht. Und so eine grundsätzliche Idee in der Persönlichkeitsforschung ist halt häufig, dass man versucht, mehrere Eigenschaften zusammenzufassen zu so einer Kerneigenschaft. Weil es ja wenig hilfreich ist, wenn man immer so eine Liste von 100 Adjektiven hat und versucht, da die Leute einzuordnen, sondern es ist besser, wenn man das irgendwie runterbrechen kann auf einige wenige und dann da die Leute so einordnen kann. So wie wir das häufig mit den Big Five eben machen. Also die Big Five sind da eigentlich ein Beispiel dafür, was sich halt so mit der Zeit in der Wissenschaft entwickelt hat. Und eine Studie, die vorher, vor dieser Original-Studie von der dunklen Triade erschienen ist, die hat dann eben behauptet, ah ja, die drei Sachen, Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie, sind ja im Prinzip das Gleiche. Also man könnte das so als ein Ding betrachten. Ein bisschen nachvollziehbar ist das schon, dass die auf die Idee kam, weil es ja bei allen darum geht, dass man sich selbst besonders toll und wichtig findet. Und es gibt bei allen so einen gewissen Mangel an Empathie oder eben emotionale Kälte und auch so ein bisschen, ja, Tendenz so zur Aggressivität oder dass man eben, ja, seine Interessen durchsetzt. Und in mehreren von vorherigen Studien hat man auch festgestellt, dass die drei Eigenschaften miteinander korrelieren. Also, wer einen hohen Narzissmuswert hat, hat tendenziell auch einen hohen Machiavellismus- und Psychopathiewert. Und der Zusammenhang zwischen Machiavellismus und Psychopathie ist dann eben auch recht hoch. Heißt nicht, dass es bei jedem so ist, aber die Korrelation ist eben da. Ja, das war so die neue Idee, so, oh, ist das vielleicht alles das Gleiche? Können wir vielleicht aufhören, alle drei Begriffe zu nehmen, sondern wir beschreiben da jetzt, nehmen da nur noch einen von. Und da haben dann eben Paulus und Williams gesagt, nee, also ganz so einfach ist das nicht.
Das und geht nicht.
Die haben sich dann mal diese drei Eigenschaften eben angeschaut im Zusammenhang mit anderen Eigenschaften und da auch wieder die Korrelation untersucht, um so ein bisschen herauszufinden, wo sind denn Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Und bei diesem Vergleich, da waren dann zum einen wieder die klassischen Big Five dabei. Also die kamen schon recht oft vor, immer mal wieder so, jede zweite Folge gefühlt. Falls ihr damit nichts anfangen könnt, ist nicht so schlimm. Ich erkläre das dann gleich nochmal, wenn es dann relevant wird, halt in dem passenden Kontext. Und außerdem wurden dann noch kognitive Fähigkeiten erfasst in Form eines verbalen und eines nonverbalen IQs. IQ kennt ihr ja alle, das ist ja so, da wird ja recht häufig von geredet. Und jetzt, es wurde hier aber unterschieden in verbal und nonverbal. Und das macht man auch ziemlich häufig, also eigentlich auch jeder Intelligenztest, den man mal in irgendeinem Kontext machen sollte, wird da drin unterscheiden und wird halt zwei Werte so messen. Aber ihr könnt euch jetzt vielleicht gerade nicht vorstellen, was so der Unterschied ist oder warum das wichtig ist. Und deswegen habe ich Jelena im Voraus schon gefragt, dass sie sich bitte was überlegen soll, wie sie euch den Unterschied jetzt erklärt.
Genau. Also verbale und nonverbale Intelligenz, das sind eben so zwei Kategorien. Man könnte auch sagen sprachlich und nicht sprachlich oder so. Verbale oder sprachliche Intelligenz bezieht sich also auf Sprechen, Hören, Schreiben, Lesen. Das heißt Fähigkeiten im Sprachverständnis, aber auch im Generieren von Sprache. Und in einem Intelligenztest würde das dann zum Beispiel so aussehen, dass man Aufgaben zum Wortschatz hat oder auch zum Allgemeinwissen oder dass man Ähnlichkeiten finden soll zwischen Begriffen. Also es gibt zum Beispiel so einen Test, da werden immer zwei Begriffe genannt und man soll sagen, was den beiden gemeinsam ist. Und das fängt natürlich relativ leicht an mit irgendwie Tisch und Stuhl. Okay, sind beides Möbel. Aber das geht dann auch sehr viel weiter, wo die Gemeinsamkeiten eben nicht so einfach sind, direkt herauszufinden. Und was auch dazu gehören kann, ist der sogenannte Arbeitsspeicher, also die Fähigkeit, Informationen aufzunehmen, sprachliche Informationen aufzunehmen und damit zu arbeiten sozusagen und was Neues auszugeben. Das brauchen wir zum Beispiel, wenn wir irgendwas im Kopf sortieren, Zahlen sortieren, Kopfrechnen. Sowas zum Beispiel. Und ein wichtiger Punkt ist, wenn ich das untersuche, dann ist das halt abhängig von der Sprache. Das heißt, in der Intelligenztestung ist es eben wichtig, dass man Menschen auf ihrer Muttersprache zum Beispiel untersucht, ja, und nicht auf irgendeiner anderen Sprache. Und Demgegenüber steht eben die nonverbale Intelligenz oder nichtsprachliche, sprachfreie Intelligenz. Die ist häufig eher handlungsbezogen. Das heißt, in so einem Intelligenztest zum Beispiel geht es darum, räumliches Denken zu überprüfen. Zum Beispiel muss man irgendwelche Muster legen oder es geht auch um logisches Denken, dass man zum Beispiel eine Folge hat von Symbolen und ein Symbol fehlt. Man soll sagen, welches dahin passt aus einer Auswahl oder muss einen Fehler finden in einer Symbolfolge. Das ist also sprachfrei. Es geht um Handlungen, um Problemlösen und das sind Dinge, die man zum Beispiel auch unabhängig von der eigenen Sprache testen kann oder mit jemandem, der taub ist oder eine andere Muttersprache hat oder sowas. Da kann man trotzdem diese Aufgaben machen.
Genau. Und an sich ist jetzt diese Unterscheidung für uns nicht so wichtig für dieses Thema der dunklen Triade, aber es ist eine wichtige Unterscheidung überhaupt oder ja ein wichtiges Konzept in der Intelligenzforschung. Deswegen dachte ich, nutze ich mal die Chance, und dass ihr diesen Unterschied kennt. Genau, und also die Big Five wurden gemessen, der nonverbale und verbale IQ wurde irgendwie erfasst. Und als letztes wurde dann noch die Selbsteinschätzung bzw. Selbstüberschätzung gemessen. Mhm. Und für die dunkle Triade und auch die Big Five wurden übliche Fragebögen verwendet. Und der IQ-Test war auch so ein typischer IQ-Test, so mit so Aufgaben, wie Jelena das gerade beschrieben hat. Und jetzt ist aber natürlich die Frage, wie misst man denn Selbstüberschätzung? Weil du kannst ja nicht einfach fragen, sag mal, bist du vielleicht ein bisschen zu sehr von dir überzeugt? Und dann sagt jemand, ja, stimmt eigentlich. Und dann weißt du, ja, das ist ein Narzisst. So würde das natürlich nicht funktionieren. Von daher, hast du eine Idee, wie man das anders indirekt messen könnte, sodass die Person vielleicht nicht ganz versteht, was da eigentlich gerade abgefragt wird?
Also das erinnert mich ein bisschen an so eine Lügenskala, die es ja auch in manchen Fragebögen gibt. Mhm. Man formuliert also eine Frage, die erstmal nach außen ganz normal scheint, aber Menschen, die zum Beispiel lügen in dem Fall, würden anders antworten als Menschen, die nicht lügen. Bei Selbstüberschätzung kann ich mir vorstellen, dass man so Aussagen nimmt, sowas wie, ich mache im Leben wenig Fehler oder ich mache fast keine Fehler oder sowas oder ich habe schon sehr viel erreicht oder so. Und dann, schätze ich mal, kann man vergleichen, wie Menschen im Mittel normalerweise antworten und wie vielleicht Menschen, die sich mehr selbst überschätzen, antworten oder so, dass man da sagt, die haben dann höheren Wert. Das wäre meine Vermutung.
Das stimmt, das könnte man auch machen. Wir haben es jetzt hier anders gemacht. Und zwar einmal ganz simpel gefragt, ja, wie intelligent schätzt du dich denn ein? Und dann halt auf so einer Skala die ankreuzen lassen. Und sie haben die Intelligenz ja gemessen. Das heißt, man konnte dann abgleichen, wie hat er abgeschnitten in dem eigentlichen Test und wie schätzt er sich ein? Und wenn er dann halt sagt, ja, ich bin äußerst intelligent und da aber halt so ein durchschnittliches Ergebnis hat, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, dann halt sozusagen, okay, der kann sich nicht so gut einschätzen oder der hat ein bisschen, der hat kein realistisches Bild von sich, so. Mhm.
Ja, spannend, weil Intelligenz kann man eigentlich, also ich finde Intelligenz voll schwer auch selbst einzuschätzen.
Ja, voll, weil das auch total davon abhängt, mit welchen Leuten man sich so umgibt und so. Und sag ich mal zum Beispiel, welche Medien man konsumiert oder so, wird man halt manchmal mehr herausgefordert und manchmal weniger. Und dementsprechend denkt man dann halt wahrscheinlich, oh, ich bin super schlau oder, boah, ich bin so dumm. Ja, das stimmt. Und eine zweite Methode, die war noch dann etwas komplexer, ein bisschen trickiger, ist die Overclaiming Questionnaire. Mhm. Und das war eine Liste eigentlich von 90 Personen, Ereignissen und Dingen. Und man sollte angeben, ob man das kennt oder weiß, was es ist oder eben nicht. Und der Clou ist jetzt, dass 20% dieser Sachen gar nicht existieren. Und jemand, der also sehr von sich überzeugt ist und denkt, ja, also ich kenne mich ja sehr gut aus und dem das auch wichtig ist, so zu sehen, als wäre er ja Experte für alle Sachen, der wird wahrscheinlich bei Dingen, die gar nicht existieren, sagen, ja, das kenne ich, dieses Fachwort, da weiß ich ganz genau, was dahinter steckt, obwohl das einfach nur totales Fantasiewort ist.
Das finde ich eine sehr lustige, sehr gute Aufgabe und die ist, denke ich, auch lebensnah, denn die Menschen, die ich kennengelernt habe, von denen ich glaube, dass sie ein bisschen narzisstischer waren als andere Menschen, die haben häufig dann gesagt, ja, das kenne ich, das habe ich schon mal gemacht oder das weiß ich und so, also das kam mir gerade sehr bekannt vor aus dem Alltag.
Ja. Genau, und dann halt gerade Sachen zu nehmen, die gar nicht existieren, das ist ja dann der offensichtliche Beweis, wo einfach jeder Mensch, der komplett ehrlich ist, muss dann sagen, nö, kenne ich nicht, keine Ahnung.
Mhm.
Und Leute, die dann eben ja ein bisschen besser dastehen wollen, behaupten das vielleicht dann doch. Ja, das fand ich sehr interessant, deswegen wollte ich auf diesen Fragebogen noch ein bisschen genauer eingehen.
Ja, sehr gut.
Ja, so, dann zu den Ergebnissen. Also nochmal zur Erinnerung, die Frage war, ob jetzt die Zusammenhänge zwischen den dunklen Triaden-Eigenschaften und den anderen Sachen, die gemessen wurden, ob die bei allen Eigenschaften gleich sind oder ob es da eben Unterschiede gibt. Und es gab Unterschiede. Und zwar ist Extraversion, das ist sowas wie, ja, wenn man besonders, also ein Mensch ist extravertiert, wenn er relativ gesprächig ist und ein bisschen bestimmt durch sein Leben geht, ein bisschen energisch und so und gut mit Menschen
kann. Aus sich herausgeht.
Genau. Und das korreliert bei Narzissmus und Psychopathie positiv miteinander, aber eben nicht bei Machiavellismus.
Positiv korrelieren heißt, dass es eben zusammenhängt. Wenn es von dem einen mehr gibt von der Eigenschaft, dann ist auch die andere Eigenschaft wahrscheinlich stärker ausgeprägt.
Genau. Aber also negativ korrelieren würde auch heißen, dass es zusammenhängt. Ne? So.
Ja, aber dann genau. Ist es, wenn von einer Sache mehr ist, ist von einer anderen Sache weniger.
Genau. Es ist auch jetzt nicht so ultra wichtig, wie genau die Zusammenhänge sind. Das meiste macht so einigermaßen Sinn, dass man sich das so vorstellen kann. Zum Beispiel, also Offenheit für Erfahrung. Da geht es darum, dass man eher unkonventionell ist oder auch mal sich auf neue Sachen einlässt, mehr als die meisten Menschen. Und zum Beispiel auch mal neuartige Werte so ein bisschen hinterfragt oder annimmt. Das korreliert auch bei Narzissmus und Psychopathie. Bei Gewissenhaftigkeit, das ist sowas, ja, dass man gut organisiert ist, aber auch zum Beispiel, dass man gut Verantwortung übernehmen kann, dass man zuverlässig ist gegenüber anderen Menschen. Das korreliert negativ mit Machiavellismus und Psychopathie, was halt auch Sinn macht für diesen, eben diesen sozialen Zusammenhang, was ja alle drei Eigenschaften nicht so ganz, wofür sie nicht so ganz bekannt sind. Und gerade die, bei der Psychopathie ist ja auch ein Merkmal die Impulsivität und das passt dann eben nicht gut zu gewissenhaften Verhalten. Der Neurotizismus korreliert auch negativ mit Psychopathie und da spiegelt sich so ein bisschen diese geringe Ängstlichkeit wider, dass eben die Leute sich gar nicht so viel Sorgen oder Ängste machen, was jetzt andere von ihnen halten oder was das für Konsequenzen haben könnte, sondern die gehen so ein bisschen, ja, wild durchs Leben. Das heißt, wir haben jetzt bei allen, also bei 4 von 5 der Merkmalen, haben wir jetzt so ein bisschen, haben wir unterschiedliche Zusammenhänge, wo sich aber alle einig waren, ist bei der Verträglichkeit. Da geht es vor allem um Umgang mit anderen Menschen, dass man zum Beispiel hilfsbereit ist oder auch mal nachsichtig, vertrauensvoll, einfach, dass man eher ein netter Mensch ist, der es manchen vielleicht auch, also der es manchmal vielleicht auch anderen zu recht macht und zu harmoniebedürftig ist, aber so tendenziell ist das jemand, mit dem man gerne umgeht. Und
ja.
Das korreliert dann eben negativ mit allen drei Merkmalen. Und das war eben auch eigentlich zu erwarten. Das heißt, wir haben ziemlich viele Zusammenhänge in ziemlich verschiedene Richtungen. Insgesamt kann man aber sagen, bis auf das mit der Verträglichkeit ist es schon immer unterschiedlich bei den Merkmalen und man kann nicht sagen, dass das jetzt alles drei auf jeden Fall das gleiche ist. Dann das Overclaiming, also mit diesem Fragebogen, wo die erfundenen Sachen drin standen, das hat vor allem mit dem Narzissmus korreliert, so wie es ja auch zu erwarten ist. Aber mit den anderen beiden Sachen eben nicht signifikant, also war kein starker Zusammenhang da. Und die Selbsteinschätzung der Intelligenz war auch bei den Narzissten deutlich höher, die haben sich positiver eingeschätzt. Und bei der Psychopathie war da auch eine geringe Korrelation, aber nicht so stark. Ja, das heißt, wir können jetzt insgesamt sagen, das, was die beiden Autoren der Studie sich vorher überlegt haben, eben zu sagen, boah, nee, wir glauben nicht, dass das alles drei das gleiche ist. Das war auch richtig. Und so kann man jetzt eben eigentlich nicht davon sagen, dass die dunkle Triade einfach so ein festes Merkmal ist, was eben sich immer durch das gleiche Verhaltensmuster auszeichnet, sondern je nachdem, wie eben die drei Bestandteile ausgeprägt sind, kann das dann schon zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
Ja.
Und noch ein Punkt zu der Studie im Allgemeinen, den ich eigentlich wichtig finde in dem Kontext, ist, dass das ganz normale Leute waren, die jetzt hier untersucht wurden mit der dunklen Triade. Das heißt, das waren jetzt nicht irgendwelche, ja, also es war zum einen keine klinische Stichprobe, die also schon aufgefallen sind durch extreme Ausprägung von Merkmalen, so dass sie quasi als krank bezeichnet werden. Und es waren jetzt auch keine Serienkiller, wo man vielleicht erwartet, dass sie besonders hohe Ausprägung da haben, sondern es waren einfach ganz normale Studentenstichprobe. Mhm. Und selbst da merkt man eben, ja, da gibt es Leute, die haben da höhere Werte oder eben niedrigere Werte bei diesen Ausprägungen. Mhm.
Was ja ein ganz normaler, natürlicher Effekt ist, aber für alle Persönlichkeitseigenschaften, dass es eben auch in diesem subklinischen Bereich, also unter dem, was ja als Störung, als Erkrankung bezeichnet wird, auch darunter gibt es starke Unterschiede in den Persönlichkeitsausprägungen, eben auch, ich sag mal, klassischerweise als positive oder eher negative Persönlichkeitseigenschaften bezeichnete Dinge sind halt mehr oder weniger vorhanden.
Ja, ich finde es so spannend, weil das eben heißt, dass das ja auch ganz normale Menschen eben sind, ne, die einem auch so im Alltag begegnen.
Ja, ja.
Und man kann sich jetzt natürlich aber trotzdem fragen, was hat denn das für Auswirkungen in deren Alltag und was sind denn das für Menschen? Mhm. Wie führen die ihr Leben? Und da gibt es auch recht viel Forschung zu, in verschiedenen Kontexten. Und da will ich jetzt auch mal noch so ein bisschen berichten von dem, was man so weiß, was das halt für Auswirkungen hat, wenn man höhere Ausprägungen bei diesen drei Merkmalen hat. Also allgemein wissen wir ja schon, sie haben eher niedrigere Verträglichkeitswerte. Das heißt, das sind eher Menschen, die uns auch mal im Miteinander unangenehm auffallen. Ja. Oder vielleicht sogar nerven mit ihrer Art, weil sie irgendwie total auf sich selbst fokussiert sind oder so ein bisschen eingebildet sind oder die ganze Zeit einfach ihr Ding machen und keine Rücksicht nehmen. Allein so kann einem so ein Mensch schon auffallen. Und ich glaube, da kennt auch jeder schon mal irgendwelche Menschen, die ihm so begegnet sind.
Absolut. Und
ein Ort, wo man diesen Menschen dann leider nicht so wirklich aus dem Weg gehen kann, ist der Arbeitsplatz. Und da gibt es ziemlich viele Studien zur dunklen Triade und Verhalten bzw. Leistung am Arbeitsplatz, wie das so zusammenhängt. Und manchmal wird eben die dunkle Triade da so quasi gemeinsam betrachtet. Manchmal wird aber dann auch eben jeweils der Unteraspekt so untersucht und dann sieht man, bei Narzissmus ist es so und bei Psychopathie ist es aber nicht so. Deswegen, das wird sehr schnell sehr komplex. Ich versuche da mal einen klaren Durchblick zu behalten, aber ja. Erstmal, was ganz interessant ist, dass es widersprüchliche oder sich widersprechende Studien gibt zu dem Thema Narzissmus und Leistung. Also sind die Menschen, die sich viel auf sich selbst einbilden, sind die auch tatsächlich besser vielleicht? Mhm. Und da gab es eben einige Studien, die halt den positiven Zusammenhang fanden, dass es so ist. Aber manche fanden auch einen negativen oder eben keinen. Und inzwischen ist da eben noch ein wichtiger Faktor identifiziert worden, der da eine Rolle spielt. Und zwar, wie man die Leistung auf der Arbeit denn misst. Wenn die sich selbst bewerten sollten, das gibt es ja bei manchen Arbeitgebern, vielleicht ist das auch eher so ein amerikanisches System, ich weiß es nicht genau, wo man dann so mal so ausfüllen soll quasi, wie gut man denn, ja, was man denn so geleistet hat in den letzten Monaten, dann haben sich die Narzissten natürlich tendenziell besser, also ziemlich gut dargestellt und dementsprechend hat das dann halt auch korreliert mit ihren hohen Narzissmuswerten. So. Aber wenn die eher objektiv bewertet wurden, also von außen, dann war die Korrelation eher nicht da oder vielleicht sogar negativ, weil die sich eben so toll finden, aber eigentlich dann gar nicht so tolle Leistungen abliefern. Mhm. Also das ist zum Beispiel dann ein wichtiger Faktor eben auch, wie man das misst. Dann gibt es auch wieder einiges dazu, das zeigt, dass so der Aufstieg in einem Unternehmen schon ein bisschen geboostet werden kann dadurch, wenn man diese Eigenschaften hat, dass man eben schneller aufsteigt in der Hierarchie. Aber manchmal ist es dann tatsächlich so, dass die Leute ihre neue Führungsposition dann langfristig nicht so gut halten können, weil sie dann eben doch zu unverträglich sind. Das sind dann so, ja, vielleicht kennt man auch noch mehr aus so irgendwie Filmen und Serien, die nicht so tief gehen, halt diese richtigen Arschlöcher als Chefs, ne, die dann ja, wo man vielleicht gar nicht so weiß, was man da machen soll und die einfach diese Macht halt so ausnutzen und einen irgendwie fertig machen und einfach nicht fair sind und so. Genau, das ist zwar, die kommen da vielleicht gut hin mit ihrem egoistischen Verhalten und dem Ausnutzen von anderen. Manchmal verhalten die sich dann aber halt so mies, dass dann eben der Chef darüber sagt, so, also irgendwann ist auch mal Schluss, ne?
Mhm.
Das heißt, das hängt dann nicht nur von den Eigenschaften ab, sondern da kommt auch noch so andere ins Spiel, wie zum Beispiel Intelligenz oder gutes Aussehen. Da ist nämlich so, also wenn man noch intelligent ist und gut aussieht, dann sind die Chancen höher, dass man tatsächlich ja diese Führungsposition irgendwie behält und irgendwie das Spiel eben ganz gut spielt. Ja,
genau. Ja, das ist ein ganz interessanter Aspekt, da können wir auch mal in einer anderen Folge drauf eingehen, was tatsächlich auch Aussehen einfach für eine Rolle spielt, wie man dann eingeschätzt wird von anderen, das ist der Wahnsinn, ja.
Ja, und neben der reinen Leistung wird dann im Arbeitskontext, das ist so jetzt so Wirtschaftspsychologie oder so Arbeits- und Organisationspsychologie, Thema, was Jelena und ich ganz, ganz toll finden. also nicht, aber man kommt eben manchmal nicht drum rum. Also manchmal oder häufig wird dann noch das kontraproduktive Arbeitsverhalten untersucht. Dazu gehört eben sowas wie gar nicht erst zur Arbeit auftauchen oder zu spät kommen oder Kollegen schlecht behandeln, bestimmtes Wissen oder Materialien irgendwie für sich zu behalten oder bewusst nicht mit den anderen zu teilen und im Extremfall auch Diebstahl oder Sabotage. Also quasi alles, was irgendwie so ein bisschen die Produktivität hemmt von einer Abteilung. Und im Allgemeinen ist es so, dass alle Eigenschaften der dunklen Triade mit dem kontraproduktiven Arbeitsverhalten auch korrelieren. Es ist aber nicht so, dass unbedingt jeder Unteraspekt von diesem kontraproduktiven Verhalten auch mit jedem Aspekt korreliert. Aber so im Allgemeinen ist es schon so, dass die sich halt nicht immer gut verhalten. Und es gibt da noch einiges mehr, wo man die dunkle Triade auch noch untersucht hat, so im Arbeitskontext. Aber ich glaube, das wird jetzt ein bisschen viel. Wichtig ist aber noch allgemein, dass immer mal wieder auch herausgekommen ist, dass es nicht nur reicht, diese dunkle Triade und halt irgendeine Variable, die uns interessiert, also die Leistung oder das kontraproduktive Verhalten, direkt miteinander zu vergleichen und zu beobachten, sondern es hängt immer noch von ganz vielen weiteren Variablen ab. Zum Beispiel, in welcher Machtposition die Person ist, wie die Struktur und die Hierarchien im Allgemeinen in dem Unternehmen sind oder wie die Sozialkultur so unter den Kollegen ist. Und in manchen Kontexten kann jemand, der jetzt so ja zur dunklen Triade da drauf scored irgendwie, kann da richtig von profitieren und das richtig gut ausnutzen so für seinen Vorteil und den anderen halt weniger, weil die Arbeitskultur das irgendwie gar nicht so zulässt, dass einer jetzt alle so komplett ausnutzt.
Ja.
Dann noch ein anderer Bereich, den ich super interessant fand, das ist jetzt mal ganz weit weg aus dem Arbeitskontext, und zwar das Internet. Da kann man Personen aller Art begegnen, aber halt auch Personen, die hohe Werte bei der dunklen Triade haben. Und zwar sind die häufig in der Form von den Trollen zu finden. Also
das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, den Internet-Trolls, den Leuten, die Spaß daran haben, andere zu provozieren und zu verarschen und irgendwie fertig zu machen und sinnlose Diskussionen zu führen und die einfach nur nervig sind.
Die alles besser wissen.
Ja, genau. Und da gab es auch mehrere Studien zu. Und in einer Studie von Aaron Buckles und ihren Kollegen, die ist 2014 erschienen, da haben sie Internetbenutzer nach ihren Tätigkeiten so in Internet-Communities befragt und vor allen Dingen auch, wo sie kommentieren oder ob sie kommentieren und dann eben auch Persönlichkeitsfragebögen wieder ausfüllen lassen. Mhm. Und eine der Fragen war, wenn man denn kommentiert, was man denn am Kommentieren von Beiträgen so am liebsten mag. Also ob das jetzt ein YouTube-Video war oder bei Reddit irgendwie oder sonst was, war völlig egal, oder auf Facebook. Ob man das macht, weil man das Gespräch mit den anderen einfach gerne sucht, ob man gern Diskussionen führt, vor allen Dingen über Dinge, die einem eben selber wichtig sind, ob man auf der Suche nach neuen Leuten, neuen Freunden, Gleichgesinnten ist oder ob man eben einfach Spaß daran hat, andere zu trollen. Und dann anschließend wurden die Teilnehmer verglichen, je nachdem, welche Antwortmöglichkeit sie gegeben haben. Also man hat dann die Persönlichkeitsmerkmale dieser Gruppen sozusagen verglichen. Mhm. Und überraschenderweise waren die Ausprägungen von den Eigenschaften der dunklen Triade am höchsten bei denen, die das Trollen ausgewählt hatten als Grund, warum sie gerne kommentieren. Und das war eine ja ganz interessante, das war ganz schön dargestellt grafisch in der Studie, so mit so einem Balkendiagramm. Dann gab es eben so eine Gruppe von Balken für die Leute, die gesagt haben, ach ja, ich rede gern mit anderen. Und dann gab es nochmal so eine Gruppe Balken hier für die, die gerne diskutieren. Und die unterschiedlichen Balken haben dann eben jeweils Psychopathie oder Narzissmus oder Machiavellismus abgebildet. Mhm. Und eigentlich bei allen Gruppen war das so ein bisschen um den Durchschnittswert herum, so plus minus null. Mhm. Also da waren keine krassen Ausprägungen so zu erkennen. Und dann bei den Leuten, die gerne trollen, auf einmal so, bam, ging das so krass nach oben. Also man konnte das, also quasi ohne Statistiktest konnte man schon sehen, oh, das scheint auffällig.
Mhm.
Ich weiß auch nicht, ob irgendwie gerade die Leute, die halt dann bei so einer Umfrage diese Antwortmöglichkeit auswählen, ob das dann nicht halt auch die schlimmsten sind, weil das auszuwählen ist ja auch schon so eine Art Troll an sich, so, ja. Dieses, so zu sagen, das ist meine liebste Tätigkeit, so, naja.
Also vielleicht gibt es andere, die das da zwar auch manchmal machen, aber sich dann vielleicht sogar schämen oder so oder das dann nicht angeben, ja, in so einem Fragebogen. Ja. Das gibt's natürlich auch immer.
Und was dann in der Studie auch noch dazu kam, dass sie eigentlich noch einen Schritt weiter ging. Und zwar wurde da nicht nur die dunkle Triade, sondern die dunkle Tetrade untersucht. Tetra für vier quasi. Da ist nämlich dann noch eine weitere Eigenschaft dabei, und zwar Sadismus. Und ein Mensch ist sadistisch, wenn er Spaß daran hat, andere zu quälen, zu demütigen oder zu unterdrücken. Im Extremfall ist das dann natürlich sowas wie Foltern oder jemanden ermorden oder sonst was. Aber an sich kann halt auch so zwischenmenschliches Verhalten in der Kommunikation schon sadistisch sein, wenn man da jemanden fertig macht halt im Internet. Und auch diese Eigenschaft war bei den Trollen höher ausgeprägt als bei allen anderen Usern. Also es waren alle vier von diesen Eigenschaften waren eben sehr viel höher.
Ja.
Genau. Es gibt auf jeden Fall noch weitere Bereiche, wo einem das auch begegnen kann. Ich habe allerdings tatsächlich nicht noch mehr rausgesucht, weil ich nicht wusste, wie viel das wird. Und das ist so ein bisschen, genau, da gibt es halt mega viel zu. Und leider sind viele Studien dann halt auch echt schnell komplex. Und die haben dann 1000 Einzelaspekte untersucht und dann fehlt irgendwie so ein bisschen so das zusammenfassende Fazit, was man dann eben jetzt hier so schön in diesem zeitbegrenzten Kontext präsentieren könnte. Ja, deswegen kommen wir jetzt auch schon quasi aufs Ende der Folge zu.
Mhm.
Ja, ich kann noch mal ein kleines Fazit, was ich mir so überlegt habe, nachdem ich dann so fertig war mit dem, was ich mir da so rausgesucht habe. Es ist halt schon ein faszinierendes Thema, sich sowas wie dunkle Persönlichkeiten anzuschauen und so zu untersuchen und so.
Mhm.
Aber man darf dabei halt nicht vergessen, dass die Eigenschaften ja nicht komplett deckungsgleich sind, ne? Also die dunkle Triade ist nicht homogen und ist nicht immer das Gleiche. Und was vielleicht auch jetzt so ein bisschen zu kurz gekommen ist, nicht immer sind diese Eigenschaften auch richtig asozial. Also in bestimmten Kontexten können die auch hilfreich sein, wenn man halt so ein bisschen mehr in die eine oder andere Richtung tickt. Das kann einem halt auch einen Vorteil verschaffen im Leben. Kommt halt drauf an, ne, in welchem Bereich.
Ja, man spricht ja häufig auch von einem gesunden Egoismus oder gesunden Narzissmus sozusagen.
Ja, also, genau.
Dass man zu einem gewissen Grad von sich selbst auch überzeugt sein muss,
absolut,
um genug
ja.
Mut aufzubringen, zum Beispiel sich vor andere zu stellen und selbstbewusst das zu erzählen oder eben Chef von einem großen Unternehmen zu werden oder so, Chefin.
Ja.
Also gewissermaßen helfen einem dann natürlich diese Eigenschaften, die ja auch dafür sorgen, dass einem andere Menschen vielleicht ein bisschen mehr egal sind oder man sich weniger ausmacht, was andere denken und so weiter.
Ja. Ja.
Genau.
Ja, manchmal ist es ja auch wichtig, dass man mal an sich als erstes denkt und nicht immer alle anderen vorher drankommen. Und Was auch noch hier halt relevant ist, ich sage es jetzt nochmal, dass es halt die ganze Zeit um subklinische Stichproben ging. Mhm. Also Leute, die jetzt nicht direkt aufgefallen sind, weil es eben die absoluten Psychopathen sozusagen sind, sondern in 99% der Fälle sind es einfach komplett normale Menschen. Mhm. Und wenn man jetzt von der dunklen Triade spricht und sich so diese Eigenschaften so überlegt, dann geht es dabei selten um Leute, die halt quasi der Bösewicht in einem Superheldenfilm sind, die die komplette Menschheit auslöschen wollen oder so. Und genau, also meistens ist es sehr, sehr selten.
Genau. Ja, ja. Finde ich aber interessant, das generell zu untersuchen. Also eben weil es in der Gesellschaft ja auch recht weit verbreitet ist und es eben nicht nur die Extremfälle sind, die da auffallen, sondern ja eben zum Beispiel im Arbeitskontext das dann auffällt. Ich finde das ganz interessant und also spannend, dass das ausgerechnet im Arbeitskontext so viel untersucht wurde. Aber da kann ich mir eben auch vorstellen, also wie du auch so kurz erwähnt hast, das ist ja ein Kontext, wo man sich am wenigsten noch so mit aussuchen kann, mit wem man zu tun hat, ne? Freunde, Mitbewohner, was auch immer, kann man sich irgendwie halbwegs aussuchen, aber die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, klar, ich kann anfangs gucken, fühle ich mich irgendwie im Team wohl und so, aber vielleicht bekomme ich dann neue Kollegen und neue Chefs oder sowas und bin einfach denen da erstmal dann ausgeliefert sozusagen, wenn die eben so drauf sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es gerade im Arbeitskontext eben auffällt oder zu Problemen führen kann.
Ja, ja, genau, einmal weil man dem nicht so gut entweichen kann. Aber ich glaube auch, weil bei vielen da dann eben schon der Ehrgeiz geweckt ist und es so irgendwie wichtiger ist als andere Bereiche, weil es eben ja, um Geld Stimmt. und ja, das, den Lebensunterhalt geht irgendwie.
Ja.
Also wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich viele Leute, die irgendwie im Arbeitsumfeld nicht so angenehm sind, aber dann ja, abends beim Hobby irgendwie total gut mit ihren Freunden zurechtkommen, weil sie da eben nicht so diesen,
ja,
ihre negativen Seiten so raushängen lassen müssen und ausspielen müssen, weil sie sonst nicht vorankommen oder so. Also, ja.
Das stimmt genau. Natürlich, ne? Also, da ist eine andere Motivation vielleicht auch, die einen bewegt, Dinge zu tun oder nicht zu tun. Wobei mich erinnert das schon auch ans Studium, an Berichte von anderen, die andere Fächer studiert haben, die dann erzählt haben, dass Kommilitonen irgendwie Bücher verstecken oder Seiten rausreißen und so. Und du denkst dir, oh mein Gott, was sind das für Menschen? Also,
das stimmt, das wäre...
Da musste ich eben als erstes dran denken, mich das schockiert hat. Ich meine, vielleicht habe ich in einer besonders schönen Blase gelebt, ich weiß es nicht, aber mich hat das doch schockiert, was Freunde zum Teil berichtet haben aus anderen Studiengängen, wo wirklich auch richtig fies sich da verhalten wurde anderen gegenüber oder absichtlich eine falsche Information gegeben und so, damit man selbst einen Vorteil hat. Und da lässt sich das Ganze bestimmt auch finden. Und eben auch, wie du sagst, weil man da ja auch ein anderes Ziel hat. Man ist da vielleicht nicht darauf aus, Freunde zu finden, sondern es geht um den eigenen Erfolg, das eigene Vorankommen. Und da packt man dann eher mal die Klauen aus als in einem anderen Kontext.
Ja, aber auch da ist wahrscheinlich, sind so die Bedingungen des Umfelds eben wichtig, ne? Weil wenn da so in manchen Studienfächern so ein, wie nennt man das, so eine Umgebung geschaffen wird, wo es eben ganz wichtig ist, dass nur ein bestimmter Anteil es schaffen kann, dorthin zu kommen und gute Noten zu erreichen, super schwierig ist und jeder eben so voll kämpfen muss um seinen Erhalt sozusagen in dieser auserwählten Gruppe, dann natürlich führt das dann auch dazu, dass halt negative Eigenschaften eher auftauchen als in einem Studienfach, wo Dinge viel entspannter sind und wo alle wissen, ja, sie machen das vor allem aus Interesse und jeder hat da auch irgendwie nachher am Ende eine gute Chance auf einen Arbeitsplatz und so,
Ja. Wobei vielleicht auch da die Eigenschaft, die man sowieso schon mitbringt, ja auch die Studienwahl beeinflusst oder Berufswahl beeinflusst.
Da habe ich dann gerade auch dran gedacht, das wäre auch nochmal interessant, halt zu schauen, ob es da gewisse Prädiktoren gibt, dass eben, wenn man so und so tickt, dass man dann eher den und den Studiengang auswählt.
Bestimmt, bestimmt gibt's ja. Das. Mit Sicherheit. Ja. Ja, interessantes Thema. Also ich hatte den Begriff der dunklen Triade zwar schon hier und da mal gelesen. Ich glaube, das ist was, wo halt auch gerne drüber gesprochen wird, aber mir war das jetzt im Ganzen nicht so bewusst. Also für mich auch nochmal ein schönes Update sozusagen, eine schöne Zusammenfassung zu dem Thema. Ja. Sehr gut.
Und gerade bei Machiavellismus jetzt nochmal zu wissen, was dahinter steht. Und wenn das dann das nächste Mal in so einem Selbstüberschätzungsfragebogen abgefragt wird, dann zu sagen, ja, ich weiß, was das ist.
Genau, jetzt wissen wir das. Sehr gut.
Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören.
Danke fürs Vortragen.
Sehr gerne. Ja, und dann hören wir uns bald wieder, falls ihr was zu dem Thema zu erzählen habt. Oder uns was anderes vorschlagen möchtet als Thema oder vielleicht noch auch konkret halt zur dunklen Triade, da noch andere Forschungsergebnisse euch bekannt sind, irgendwelche interessanten Studien, könnt ihr uns die sehr gerne schicken. Entweder per Mail, die Mailadresse seht ihr in der Beschreibung des Podcasts oder auch bei Instagram, das ist dann @psy.jk. Genau, wir freuen uns immer, wenn wir was lesen von euch.
Ganz genau. Ja, dann.
Dann sagen wir, stay psyched.
Und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.